Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Die Münchner Anwaltskanzlei Westphal-Spilker-Wastel stellt heute ihr lange erwartetes Gutachten zu Fällen sexueller Gewalt im Erzbistum München und Freising vor. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag. 80 Jahre nach der Wannsee-Konferenz ging es bei einer Veranstaltung in Jena um die Frage, wie normal jüdisches Leben in Deutschland heute sein kann. Und unser Israel-Korrespondent stellt ein ungewöhnliches Musikduo vor. Ein Jude und ein Araber machen gemeinsame Sache. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. In einer guten Stunde um 11 Uhr beginnt in München eine Pressekonferenz, zu der die Anwaltskanzlei Westphal-Spilker-Wastel eingeladen hat. Die Juristen werden dann ein Gutachten über sexuelle Gewalt, etwa von Priestern und Diakonen, an Kindern und Schutzbefohlenen vorstellen. Es geht um Fälle im Erzbistum München und Freising zwischen 1945 und 2019. Es umfasst also auch die Zeit, als der inzwischen emeritierte Papst Benedikt Erzbischof von München war, ebenso wie die Amtszeit des heutigen Erzbischofs Kardinal Reinhard Marx. Das Erzbistum hat das Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse erhält es aber nach eigener Aussage erst gemeinsam mit der Öffentlichkeit. Die 1600 Seiten werden ein weiteres Kapitel der katholischen Missbrauchsliteratur sein, denn es gibt schon einige Studien aus anderen Bistümern und es werden weitere folgen. Meine Kollegin Christiane Florin recherchiert seit vielen Jahren zum Thema sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche und deren Aufarbeitung. Erwarten Sie etwas Neues in diesem Gutachten?
Ja, München ist ein großes Erzbistum, aber man weiß darüber relativ wenig. Bekannt ist vor allem ein Fall, das ist der Fall, den auch Josef Ratzinger betrifft. Aber da muss ja viel, viel mehr sein. Also was das Strukturelle anbetrifft, erwarte ich nicht so viel Neues. Andere Bistümer, Aachen, Köln, Hildesheim zum Beispiel, haben schon Gutachten vorgelegt. Aus denen geht vor allem eine Kombination hervor, Missachtung der Opfer und umfassender Täterschutz. Das wird auch sicherlich in München nicht anders sein. Es würde mich überraschen, wenn die Bistumsverantwortlichen Beschuldigungen gegenüber Priestern nachgegangen wären, wenn sie aufgeklärt hätten. Meistens hat es ja gereicht, dass der Priester geleugnet hat. Beschuldigten Klerikern wurden selten kirchenrechtlich belangt und noch seltener mussten sie sich vor der weltlichen Justiz verantworten. Eine beliebte Praxis war die Versetzung in eine andere Gemeinde, ohne diese Gemeinde über die Vorgeschichte zu informieren. Damit wurden weitere Opfer in Kauf genommen. Also neu wäre, wenn das Münchner Gutachten auf einen Verantwortlichen gestoßen wäre, der mal dieses Täterschutzsystem durchbrochen hat. Aber was München ganz besonders macht, Sie haben es in der Anmoderation schon gesagt, es wird ja ein gewaltiger Medienauftrieb erwartet. Was München besonders macht, ist die Prominenz und die Fallhöhe, auch die moralische Fallhöhe der Protagonisten.
Um wen geht es?
Ja, es geht um Josef Ratzinger, der war Erzbischof von München und Freising von 1977 bis 1982 und er wurde bekanntermaßen 2005 Papst und er war vorher Präfekt der Glaubenskongregation. Es geht also um einen der mächtigsten Männer der katholischen Kirche im 20. und frühen 21. Jahrhundert. Es geht auch um das System Ratzinger. Amtierender Erzbischof ist seit 2008 Reinhard Marx, der war auch bis vor nicht allzu langer Zeit Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Er hatte im vergangenen Jahr Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten. Das Gesuch wurde aber nicht angenommen. Er wird heute nicht im Saal sein, wenn das Gutachten vorgestellt wird. Und dann ist da noch Marx' Vorgänger, Kardinal Wetter. Gemeinhin erhöht es ja den Eifer, Denkmäler vom Sockel zu stoßen, wenn der hochverehrte Vorgänger schon verstorben ist. Das konnte man in Köln besichtigen, wo Kardinal Meißner gekippt wurde. Aber Ratzinger und Wetter leben noch.
Was wird Ratzinger zur Last gelegt?
In den Medien ist es vor allem ein Fall, aber in 5 Jahren müsste es da auch noch mehr als diesen einen geben. Also die New York Times und auch der Spiegel haben 2010, damals war Josef Ratzinger Papst, Papst Benedikt, die Geschichte des Priesters Peter H. erzählt. Der wurde im Bistum Essen des Missbrauchs beschuldigt und kam 1980 ins Erzbistum München und Freising erstmal zur Therapie und wurde aber nach dieser Therapie im Erzbistum als Gemeindepriester eingesetzt und verging sich dann später wieder an Minderjährigen. Erzbischof von München und Freising war 1980, als diese Personalentscheidung fiel, Josef Ratzinger. Und als diese Vorwürfe 2010 aufkamen, da haben sowohl der Vatikan als auch das Erzbistum München eine Verantwortung Ratzingers für diese Entscheidung bestritten. Und der frühere Generalvikar Gruber, heißt der, hat alles auf sich genommen. Mutmaßlich, um 2010 Papst Benedikt zu schützen. Nun ist aber vor 2 Wochen ein Artikel in der Zeit erschienen, der etwas anderes nahelegt. Der beruft sich auf ein kircheninternes Papier, verfasst vom obersten Kirchenrichter des Erzbistums München. Wolf heißt er. Und in diesem Papier wird auch Josef Ratzinger belastet. Der frühere Papst hat gegenüber der Zeit jetzt aktuell bestritten, dass er 1980 gewusst hat, was dem Priester vorgeworfen wurde. Und dieses Muster nicht gewusst, das finden Sie durchgängig bei Ratzinger und überhaupt auch bei anderen kirchlichen Hierarchen. Das klingt zwar immer unglaubwürdig, dass jemand, der so hohe, höchste Ämter hatte, so schlecht informiert gewesen sein soll. Juristisch ist das aber nicht ungeschickt zu sagen, man hat es nicht gewusst, denn damit muss ja die andere Seite beweisen, wer was wann genau gewusst hat. Und das ist oft aufgrund der lückenhaften Akten gar nicht so einfach, aber es ist natürlich auch nicht unmöglich, weil viele Beteiligte von damals, unter anderem auch dieser frühere Generalvikar Gruber, noch leben. Die kann man ja fragen, wie es gewesen ist. Josef Ratzinger wird ausführlich im Gutachten Stellung nehmen, das ist schon angekündigt worden, und da wird er auch mehr sagen müssen, als er hat das nicht gewusst. Sein Wahlspruch ist ja Mitarbeiter der Wahrheit. Und sollte er der Unwahrheit überführt werden, dann ist die Fallhöhe moralisch auch gewaltig, ja. Stichwort Stellvertreter Christi, moralische Instanz.
Kardinal Reinhard Marx hatte schon einmal eine Studie beauftragt, bei der gleichen Anwaltskanzlei übrigens, das war 2010. Dieses Gutachten allerdings ist bis heute unter Verschluss. Es gibt nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Was kann man also von der neuen Auswertung halten, wenn die Studie von 2010 im Geheimschrank bleibt?
Ja, man muss sich ins Jahr 2010 zurückversetzen. Damals wurde von Ende Januar an täglich über sexualisierte Gewalt durch Kleriker in den Medien berichtet, ausgelöst durch die Enthüllungen im Januar am Berliner Canisius-Kolleg. Josef Ratzinger, habe ich schon gesagt, war 2010 Papst und Reinhard Marx war noch relativ frisch als Erzbischof in München und er gab bei dieser Kanzlei WSW eine Analyse der Akten in Auftrag und das Ergebnis wurde am Ende dieses so wichtigen Jahres 2010 vorgestellt. Marx wurde damals von den Medien als Macher, als Aufklärer gelobt, weil er der einzige deutsche Bischof war, der das gemacht hat. Allerdings bekamen die versammelten Medien nichts Konkretes zu hören. Keine Namen, sondern nur eine allgemeine Zusammenfassung. Da stand zum Beispiel drin, es seien zwischen 1945 und 2009 159 Priester auffällig geworden. Es wurden Aktenvernichtungen in erheblichem Umfang festgestellt. Täterfürsorge, aber keine Opferfürsorge. Weitere Opfer seien durch diese Praxis der Versetzung sehenden Auges in Kauf genommen worden. Es sei alles getan worden, um einen öffentlichen Skandal zu vermeiden. Das steht in diesen öffentlich zugänglichen Seiten. Es war also zu hören, 2010 eine maximale Verurteilungssprache. Personell war das Ganze aber minimalinvasiv. Und natürlich stellt sich jetzt 12 Jahre später angesichts der personellen und auch ideellen Kontinuitäten die Frage, warum dieser Bericht nicht mehr verändert hat. Es gibt einen Kirchenrechtler, Norbert Lüdicke, der fordert, dass auch dieser Bericht von 2010 gemeinsam mit diesem neuen Gutachten veröffentlicht werden soll.
Was bringen diese Gutachten überhaupt? Es gab ja jetzt schon einige.
Ja, für Missbrauchsbetroffene sind diese Gutachten mindestens ambivalent. Sie sind einerseits wichtig, weil sie dort sehr viel erfahren. Das gilt ja insgesamt für die Öffentlichkeit. Man erfährt schon einiges aus diesen Gutachten. Aber Betroffene finden oft ihre Geschichte nicht so darin wieder, wie sie sie erlebt haben. Und es ist natürlich auch immer brutal zu lesen, wie hart diese Institution ist. Ich finde es auch geschmacklos, wenn Gutachten, die ein Bistum selbst in Auftrag gegeben hat, feierlich an Betroffene übergeben werden bei einer Pressekonferenz. Für die kirchliche Leitungsebene bringen diese Gutachten etwas, weil sie damit immer Zeit gewinnt, so viel Zeit im Idealfall, bis der auftraggebende Bischof selber nicht mehr im Amt ist. Das ist jetzt in München anders. Und diese Fixierung aufs Juristische hilft auch oft, moralisches Totalversagen zu kaschieren. Und damit kann man gutgläubige Christinnen und Christen, glaube ich, durchaus beeindrucken. Und es hat ja, was den Umfang anbetrifft, ein regelrechter Überbietungswettbewerb eingesetzt. Das Kölner Gutachten hatte knapp 1000 Seiten. Hier sollen es mehr als 1500 sein. Und aus journalistischer Perspektive würde ich sagen, es ist natürlich nicht so, dass in diesen Gutachten die ganze Wahrheit auf den Tisch kommt, wie es oft so beschönigend angekündigt wird. Für mich sind diese Gutachten nichts, aber sie ersetzen nicht die eigene Recherche.
Vielen Dank, Christiane Florin. Um 11 Uhr heute wird das Gutachten veröffentlicht. Ausführliche Einschätzungen dazu hören Sie auch morgen hier in dieser Sendung. Heute vor 80 Jahren, am 20. Januar 1942, trafen sich hochrangige Nationalsozialisten in einer Villa am Berliner Wannsee zur Besprechung mit anschließendem Frühstück. Was sie dort am Konferenztisch planten und beschlossen, war die systematische und massenhafte Ermordung der europäischen Juden. Der Holocaust mit 6 Millionen ermordeten Juden während des Zweiten Weltkriegs überschattet bis heute das Verhältnis von Juden und Nichtjuden in Deutschland. Es gibt wieder mehr jüdisches Leben in Deutschland, auch durch Zuwanderung aus Russland und Osteuropa. Zugleich gibt es aber auch immer wieder antisemitische Überfälle, Angriffe, Pöbeleien und alltägliche Judenfeindlichkeit. Wie normal kann jüdisches Leben in Deutschland sein? Darum ging es gestern bei einer Podiumsdiskussion in Jena. Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard hat zugehört.
Es ging um jüdische Lebenswirklichkeiten in Deutschland und um die Frage, was diese für Implikationen für die nichtjüdische deutsche Mehrheitsgesellschaft bereithalten. Die Diskussion verlief mild kontrovers, aber doch am Ende recht einmütig, was vielleicht auch daran lag, dass zwei gesellschaftliche Gruppen, über die häufig gesprochen wurde, nicht vertreten waren. Einerseits die nichtjüdische deutsche Mehrheitsgesellschaft, an die Erwartungen formuliert wurde, andererseits die in den 90er Jahren zugewanderten Juden aus der sich auflösenden Sowjetunion und deren Nachfahren, die die absolute Mehrheit in den jüdischen Gemeinden in Deutschland bilden. Und gerade diese Einwanderer aus dem Osten sollten doch in Deutschland mehr befragt und geschätzt werden, findet der Berliner Schriftsteller Max Scholleck. Schließlich habe man diese Juden einwandern lassen, als Beweis dafür, dass sich Deutschland geändert habe seit 1945.
Die werden sozusagen nie behandelt oder befragt oder auch nur thematisiert als Einwanderer. Seid ihr gut integriert, wäre die negative Frage dazu. Aber es ist eine Frage, die man vielleicht auch stellen müsste, weil daran sichtbar wird, dass die Juden und Jüdinnen, egal wo sie herkommen in Deutschland, eine Funktion erfüllen, nämlich die Ermordeten zu ersetzen. Und ich glaube, das erzeugt auch eine Unsichtbarkeit, ein Nichtwissen, auch ein Nichtwissenwollen um die Nichtanerkennung von Berufsabschlüssen, um die sich daraus ja auch ergebende Altersarmut, um den sozialen Abstieg, den es für viele Menschen bedeutet hat, hierher zu kommen.
Die Kinder der aus dem Osten zugewanderten Juden würden sich heute zumeist außerhalb des religiösen Judentums organisieren, mit unabsehbaren Folgen für die jüdischen Gemeinden. Was ist jüdische Normalität in Deutschland? Wurde auf dem virtuellen, rein digital stattfindenden Podium unterschiedlich beantwortet. Stefan Kramer, Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, meinte:
Solange wir über das Thema Normalität reden, haben wir keine Normalität. Ich finde, wir sollten uns auch nicht immer daran abarbeiten, den Versuch zu machen, eine Normalität herzustellen. Das bedeutet im Alltag neben normalen Anfeindungen eben auch sehr massive Bedrohungen, denen viele von uns halt ausgesetzt sind. Und ich sage mal so, solange ich mich als Jude in dieser Gesellschaft nicht ohne Gefahr zeigen, äußern oder auch einfach nur leben kann, solange brauchen wir von Normalität gar nicht zu reden.
Der israelische Historiker und Antisemitismusforscher Moshe Zimmermann sagte, dass Juden in Deutschland nie als das behandelt wurden, was man als normal bezeichnet. Und dass die natürlich notwendige Erinnerung an die Shoah eine Normalität geradezu verhindere.
Die Normalität, von der man hier spricht, die gab es auch vor 1933 auch nicht. Die Situation ist immer etwas, sagen wir, abseits des Normalen, wenn es um Juden geht. Und deswegen reden wir heute auch nicht über die Wiederherstellung der Normalität. Und wenn man so eine Geschichte hat wie den Holocaust, dann ist es sehr schwierig, jetzt den Schritt zu machen, zurück zur verhältnismäßigen Normalität.
Eva Letzi, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Autorin von Kinderbüchern, gab zu bedenken, dass es heute, anders als vor 20 Jahren, eine lebendige jüdische Kultur in Deutschland gebe und dass sie sich recht sicher fühle in Berlin. Das aber auch, weil sie nicht als Jüdin erkannt werde. Sie empfindet,
dass wir doch auch viele, also gerade als jüdische intellektuelle Kulturschaffende, Autorinnen, Künstlerinnen, auch viele Chancen und Möglichkeiten haben, hier ein selbstbestimmtes Leben und Kultur mitzugestalten. Ich bin freiwillig in Berlin und ich bin gerne in Berlin und ich mag es, weil es hier tatsächlich ein diverses Leben gibt. Ja, meine Mutter war vertrieben und ja, meine Großeltern waren aus Berlin verfolgt und ja, ich bin freiwillig hier und gerne.
Juna Großmann, Bloggerin und Schriftstellerin, die aus Ost-Berlin stammt, beklagt das mangelnde Interesse der deutschen Mehrheitsgesellschaft an jüdischen Themen, Feiertagen, Lebenswelten jenseits der Shoah. Sie verlangt ein Entgegenkommen, so wie sie es in ihrer Zeit in den USA erlebt habe.
Dort war es eben im Vergleich zu hier normal. Da musste ich nicht erklären, irgendwie jedes Jahr wieder, ja, da ist Yom Kippur, ich komme nicht arbeiten und nein, ich diskutiere nicht darüber. Also ein bisschen Eigeninitiative erwarte ich. Das Angebot ist unfassbar gewachsen. Man muss halt einfach nur mal im Buchladen gehen und mal nachfragen. Also das Angebot ist da und ich finde einfach, es gibt keine Ausrede mehr.
Deutschland habe sich Mühe gegeben in den letzten 70 Jahren. Vieles sei gut gemeint gewesen, aber es bedürfe mehr als Symbolik und Kniefälle, sagte Max Czollek am Ende der Jener Erfurter Runde. Und Moshe Zimmermann resümierte:
Wenn jemand wissen will, wie das Judentum erlebt mit viel Streit, soll man eben nach Israel kommen. Da reden alle zusammen, da hat man immer eine Position einzunehmen für A gegen B. Das, was wir hier erleben, das ist meines Erachtens untypisch für das, was man mindestens in Israel für Judentum hält.
Der Historiker Moshe Zimmermann im Beitrag von Henry Bernhard. Ein Jude und ein Araber stehen sich gegenüber und beschimpfen sich auf Hebräisch und Arabisch mit den heftigsten Ausdrücken und Klischees. Doch ist das kein zufälliger Wutausbruch, sondern Kunst. Ein Rap-Video, aufgenommen vom jüdischen Israeli Uriah Rosenmann und dem palästinensischen Israeli Sami Zarkut. Für ihren Schlagabtausch hatten sie typische Anfeindungen und Ressentiments gesammelt und als Rap verarbeitet. Im Netz verbreitete sich ihr Video rasend schnell und es blieb nicht ihr einziges gemeinsames Projekt, berichtet Benjamin Hammer.
Zwei Männer sitzen in einem Raum, Rücken an Rücken, der eine Jude, der andere Araber. Immer wieder fährt die Kamera um ihre Oberkörper herum, zoomt im weiteren Verlauf des Musikvideos immer weiter raus. Später sieht man, die beiden Männer sind aneinander gefesselt. Sie winden sich, versuchen voneinander loszukommen, aber es gelingt ihnen nicht. Eine deutliche Anspielung auf die Situation von Israelis und Palästinensern im Nahostkonflikt. عنا حياة وبنحب نعيش بنحب العيلة بنحب الربيع بنحب البحر بنحب نعيش بسلام منفس lautet der arabische Titel des neuesten Songs des Duos Dugri. Ein Jude und ein Araber machen dabei gemeinsame Sache. Der jüdische Israeli Uriah Rosenmann und der palästinensische Israeli Sameh Zarkut. Wir können nicht atmen, singen die beiden auf Arabisch und Hebräisch. Es ist ein verzweifelter Aufschrei, eine Anklage zweier Männer mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Beide gefangen in einem seit Jahrzehnten ungelösten Konflikt. Wir versuchen, einen neuen Ansatz zu schaffen, sagt der Jude Uriah Rosenmann. Beide Seiten sollen respektiert werden. Gleichzeitig sollen aber die verschiedenen Narrative respektiert werden. Das entsteht durch Sprache, vor allem aber durch Freundschaft. Die beiden Narrative. Da ist Uriah Rosenmann. Er diente als Kampfsoldat in der israelischen Armee, ist Nachfahre von Holocaust-Überlebenden.
Die Staatsgründung Israels im Jahr 1948 schuf für die Juden eine nationale Heimstätte nach Jahrhunderten der Verfolgung. Für die palästinensische Familie von Sameh Zakut steht 1948 aber für die Nakba, die Katastrophe, für Flucht und Vertreibung. Das Künstlerduo will zeigen, wie wichtig es ist, der anderen Seite zuzuhören. Eine kreative Kuschelveranstaltung soll das aber nicht werden. Kein oberflächliches Projekt von angeblich friedlicher Koexistenz zwischen Juden und Arabern. Die Brüche, die Wunden sollen sichtbar bleiben. Als Uriah Rosenmann Sameh Zakut fragte, ob der mit ihm zusammenarbeiten will, war der palästinensische Israeli erst einmal skeptisch.
I was suspicious. I was like, it's another Israeli guy who wanna kind of use a token Arab.
Ich war misstrauisch, dass da ein weiterer Israeli kommt, der einen Alibi-Araber sucht, um die Realität von Palästinensern reinzuwaschen und zu zeigen, wie toll das Leben doch angeblich ist. Aber so ist es eben nicht. Das Leben hier ist kompliziert. Ich war also skeptisch. Und dann hat es ab der ersten Minute geklickt. Ich habe ihm die Geschichte meiner Familie erzählt. Eine Perspektive, die viele Israelis kaum kennen. Und ich sah in seinen Augen, dass er mich versteht. Heute bezeichnen sich die beiden als beste Freunde. Weltweit bekannt wurde das Künstlerduo Dugri gleich mit dem ersten Projekt. Dugri ist arabisch und bedeutet so etwas wie offen sein, offen reden. Und im ersten Song machten sie das auch. Im Musikvideo sitzen sich die beiden Männer in einer Werkstatthalle gegenüber. Dann wird es hitzig. Wo immer Araber seien, käme es zu Terrorattacken, rappt Uriah. Warum hörten die Araber nicht auf, jüdische Frauen zu belästigen? Die jüdischen Israelis stünden heute für Apartheid und Rassismus, entgegnet Sameh. Über 6 Minuten lang geht das so. Die Aussagen stammen nicht von den Künstlern selbst. Sie wurden in Interviews gesammelt. Eindrücke, Vorurteile und Klischees der beiden Konfliktparteien. Das Video ging viral. Über Jahre vorbereitet wurde es ausgerechnet im Mai 2021 veröffentlicht, nach Tagen des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen und nach bürgerkriegsähnlichen Zuständen voller Gewalt, auch in israelischen Städten zwischen Juden und Arabern. Wir haben das veröffentlicht, nachdem das Land tagelang gebrannt hat, sagt Uriah Rosenmann. Es wurde zum Soundtrack dieser Tage. Wir haben das so lange vorbereitet und es wurde fast zufällig dann veröffentlicht, als das Land so etwas am meisten brauchte. Das Duo Dugri besucht mittlerweile auch Schulklassen und setzt auf die Kraft der sozialen Netzwerke. Die beiden Künstler wollen eine Gemeinschaft von jungen Juden und Arabern schaffen, die daran glauben, dass es nur gemeinsam geht, bei allen Schwierigkeiten. So etwas wie der Krieg und die Kämpfe in israelischen Städten dürfe sich nicht wiederholen, sagt Sameh Zakut. Er habe das Gefühl, dass die Menschen aufgewacht seien, dass sie Dugri geworden seien. Offener, authentischer, nicht mehr alles schönreden.
Being Dugri and authentic and not trying all the time to save face and to say, oh, everything is good.
Es ist nicht alles gut, aber es kann besser werden. Da ist sich das jüdisch-arabische Künstlerduo einig. Die Männer wollen dazu beitragen, dass sich was ändert.
Small steps for the long journey.
Mit kleinen Schritten auf einer langen Reise.
Ein israelisch-palästinensisches Musikduo, Benjamin Hammer berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion dieser Sendung hatte Christiane Florin. Nach uns und den Nachrichten meldet sich Britta Fecke mit dem Marktplatz. Da geht es heute um Kaffeegenuss. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.